Hallo Leute, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich darf heute das Thema machen, die Predigt halten. Und ich habe mich wirklich gefreut darauf, bei euch zu sein. Ich hatte immer mal wieder vor, euch zu besuchen. Dann ist mir immer wieder aufgefallen, ja, du gehörst nicht zur Jugendband, kannst du nicht machen. Und inzwischen haben ja auch schon immer wieder Leute gesagt, doch, du kannst uns tatsächlich auch einfach besuchen. Wir sind keine geschlossene Gesellschaft. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich aber dann hier heute im Wort dienen darf und dann Gemeinschaft mit euch haben darf. Wir machen heute nicht weiter in den Gleichnissen, sondern wir machen einen Exkurs. Das Wort hat vorhin jemand benutzt, es klang sehr schlau, deswegen dachte ich, ich packe das mal hier rein in meine Anrede. Und zwar bin ich, tatsächlich habe ich gemerkt, manche von euch kennen mich nicht oder ich kenne manche von euch nicht. Schön, dass ihr da seid. Ich bin der kleine Bruder von Stefan, von eurem Jugendleiter. Und ich bin eigentlich Jungscharleiter. Ich darf Gott in der Jungschar dienen. Viele von denen, die hier sitzen, die waren auch bei mir und ich bin froh, euch hier wieder zu sehen. Und wir behandeln heute einen Text aus Markus 5. Und zwar geht es um den Gerasener bzw. den Gadarener. Nagelt euch da nicht fest, es ist je nach Übersetzung, liest du Schlachter oder liest du NEU oder sonst was. Ist nicht so wild, wie das ausgesprochen wird. Markus 5, die Verse 1 bis 20. Ich möchte zum Anfang beten und dann werde ich vorlesen. Mein Gott, ich danke dir, dass wir uns hier versammeln dürfen, um dir Ehre zu bringen, um aus deinem Wort zu hören. Und ich bitte dich, rede du durch deinen Heiligen Geist. Bitte. Amen. So kamen sie in das Gebiet der Gerasener auf der anderen Seite des Sees. Als er aus dem Boot stieg, Jesus, rannte ihm ein Besessener entgegen. Er kam von den Grabhöhlen, in denen er hauste. Und niemand konnte ihn mehr bändigen, nicht einmal mit Ketten. Schon oft hatte man ihn an den Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mit ihm fertig. Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und immer schrie er und schlug sich mit Steinen. Schon von Weitem hatte er Jesus erblickt, rannte auf ihn zu, warf sich vor ihm hin und schrie mit lauter Stimme: Was willst du von mir, Jesus, Gottes Sohn des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus hatte dem bösen Geist nämlich befohlen, den Mann zu verlassen. Nun fragte er ihn: Wie heißt du? Ich heiße Legion, antwortete der, denn wir sind viele. Und dann flehte er Jesus an, sie nicht aus der Gegend fortzuschicken. Nun weidete dort in der Nähe eine große Herde Schweine an einem Berghang. Da baten sie ihn: Lass uns doch in die Schweine fahren. Jesus erlaubte es ihnen und die bösen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da raste die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und ertrank. Es waren immerhin 2000 Tiere. Die Schweinehirten liefen davon und erzählten in der Stadt und auf den Dörfern alles, was geschehen war. Die Leute wollten das mit eigenen Augen sehen und machten sich gleich auf den Weg. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den, der bisher von einer Legion böser Geister besessen gewesen war, bekleidet und vernünftig bei ihm sitzen. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Und nachdem ihnen Augenzeugen berichtet hatten, was mit dem Besessenen und den Schweinen passiert war, baten sie Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als Jesus dann ins Boot stieg, bat ihn der Geheilte, bei ihm bleiben zu dürfen. Doch er gestattete es nicht, sondern sagte: Geh nach Hause zu deinen Angehörigen und berichte ihnen, wie viel der Herr in seinem Erbarmen an dir getan hat. Genau, das ist der Text von heute. Was ist vor diesem Ereignis passiert? Wir nehmen das in der Jungschar einfach chronologisch durch, Markus. Und davor ist Folgendes passiert. Eigentlich tritt Jesus auf und wirkt. Jesus lehrt mit Vollmacht. Er heilt sämtliche Kranken, egal welche Krankheiten sie haben. Und er treibt böse Geister aus, Dämonen. Und er wird immer berühmter und bekannter. Und ganze Städte versammeln sich und bringen ihre Kranken, bringen ihre Besessenen zu Jesus, dass er sie doch heilt. Und nachdem er einen Aussätzigen geheilt hatte, und der überall rum erzählt, dass Jesus ihn von seinem Aussatz geheilt hatte, da werden es extrem viele Leute, so viele, dass Jesus einsame Orte aufsucht, denn sie kamen von allen Seiten, von überall. Und er zog von Ort zu Ort. Wenn er dann doch mal in einen Ort gegangen ist, in ein Haus eingekehrt ist, dann war das Haus meistens sehr schnell sehr überfüllt. Das ist auch der Grund, warum der Gelähmte zum Beispiel von den Freunden durchs Dach hinabgelassen wurde, weil man nicht durchkommen konnte zu ihm. Das ist die aktuelle Situation. Sobald Jesus erscheint, einfach auf der Bildfläche, versammeln sich Tausende und Abertausende Menschen. um ihn zu hören und geheilt zu werden. Und es klingt erstmal wenig spektakulär. Aber eines Abends sagt er dann zu seinen Jüngern, lass uns ans andere Ufer hinüberfahren. Und man denkt sich am Anfang vielleicht nichts dabei, aber das Gebiet auf der anderen Seite des Ufers war Heidengebiet. Da hatten Juden nichts verloren. Da gab es nur Unreinheit. Es gab keinen Grund für Juden, dahin zu fahren. Aber die Jünger, sie gehorchen natürlich Jesus. Sie steigen ins Boot mit Jesus und fahren hinüber. Und auf dieser Überfahrt stillt Jesus den Sturm. Das würde aber den Rahmen sprengen. Ich klammer das jetzt mal aus. Das ist eigentlich ein ziemlich gewaltiges Ereignis, aber darum geht es heute nicht. Jesus kommt also mit den Jüngern am anderen Ufer an. Und schon als er aus dem Boot steigt, direkt, kommt ihm dieser Besessene entgegengerannt. Er hat ihn schon von Weitem gesehen. Aber das war nicht irgendein Standardbesessener. Jesus hatte schon viele Besessene geheilt. Aber der hier war anders. Warum? Was erfahren wir über den? Er lebte in Gräbern. Allein das ist schon ziemlich paradox. Warum ist ein Lebender bei den Toten? Niemand konnte diesen Mann bezwingen. Er war zu stark. Er zerriss seine Handketten. Er zerrieb Fußfesseln. Es steht drin, keiner wurde mit ihm fertig. Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen oder auf den Bergen. Er ging nicht weg. Das war sein Revier. Und immer schrie er und schlug sich selbst mit Steinen. Es ist so ziemlich die gruseligste Beschreibung, würde ich sagen, die wir in der Bibel von einem Menschen finden. Es ist ein Albtraum. In Matthäus 8 steht, dass die Straße, wo dieser Mann herrschte, die war nicht mehr begehbar. Die Leute haben einen Bogen gemacht. Da waren zwar Straßen, aber da ist keiner mehr hingegangen. Es war zu gefährlich. Der konnte die Leute einfach totschlagen. Und dieser Mann, vor dem alle Angst haben, der rennt auf Jesus zu. Er hatte Jesus schon von Weitem gesehen und er schreit, was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus hatte dem bösen Geist nämlich schon befohlen, den Mann zu verlassen. Normalerweise hatten die Leute Angst vor ihm. Jetzt hat dieser Mann, beziehungsweise die Dämonen, die in ihm wohnen, Angst vor Jesus. Weil Jesus befohlen hatte, fahrt aus. Und Jesus stellt diesem Mann oder den Dämonen, das kann man jetzt drehen und wenden, wie man will, Fragen. Und man merkt sofort, hey, wer hat hier die Macht? Einer stellt Fragen und der andere antwortet. Einer redet und der andere bettelt. Und Jesus fragt den Dämonen, wie heißt du? Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und ich habe mir gedacht, krass, wenn man das jetzt so gehört hätte, als Nicht-Bibelkundiger, hätte man denken können, oh, das Kraftverhältnis hat sich gerade geändert. Wir dachten, wir haben es mit einem Gegner zu tun, aber es sind viele, viele Dämonen. Jetzt steht ein Jesus gegen viele Dämonen. Es ändert sich gar nichts, nicht das Geringste. Es ist Jesus egal, ob es ein Dämon ist, 10, 100 oder 1000. Manche nehmen die Legion ganz genau und sagen dann, das war die römische Einheit für so und so, das lesen wir nicht. Wir wissen nur, dass es extrem viele waren. Es ändert aber nichts. Die Dämonen betteln um Gnade, dass sie doch wenigstens in die Schweineherde fahren dürfen, dass sie nicht aus der Gegend weg müssen. Und Jesus gewährt es. Und sie fahren in die Schweine und 2000 Schweine stürzen sich den Abhang hinunter. Das ist ganz schön gewaltig. Also muss ein Riesenspektakel und ein sehr gruseliges Spektakel gewesen sein. Wir können jetzt nicht sagen, ob jeder Dämon ein Schwein genommen hat oder ob dann die Massenpanik ausgebrochen ist. Aber das war grauenvoll. Und was ich sehr interessant finde, ist, Jesus redet einfach zu den Dämonen und befreit diesen Mann. Ich finde das sehr beeindruckend. In Johannes 8, Vers 36 steht drin, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Wisst ihr, wenn man mit Christen redet, dann hört man immer wieder, wenn es um schlechte Angewohnheiten und Süchte geht, diesen Satz, du musst lernen, damit zu leben. Das wird für immer ein Teil deines Lebens sein, diese Sucht oder diese schlechte Gewohnheit, aber du kannst sie kleiner machen mit Gottes Hilfe. Sie kann an die Seite rücken deines Lebens und sie wird dich nicht mehr so beanspruchen. Und ich habe das früher auch geglaubt. Aber es stimmt nicht. Es ist nicht die Wahrheit. Denn wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Das sagt Jesus. Das tut Jesus. Er treibt nicht ein paar von den Dämonen aus. Er macht das Leben dieses Mannes nicht erträglich. Wir lesen schon oft, dass Besessene zu ihm gebracht wurden. Und die lebten ja auch irgendwie in der Gesellschaft. Manchmal wurden die dann gebracht und in Jesu Nähe haben sie sich niedergeworfen, aber die waren ja in der Gesellschaft. Jesus macht das Leben dieses Besessenen nicht erträglicher. Er befreit ihn nicht zu 99% oder zu 85%. Er befreit ihn. Er macht ihn komplett heil. Und Wisst ihr, was ich toll finde an diesem Werk? Das mag jetzt kurz komisch klingen, dass es ein geistliches Werk war. Ich will es euch erklären. Ich glaube nicht daran, dass heute Menschen rumlaufen und andere Menschen heilen, so wie Jesus oder die Apostel es gemacht haben. Es gibt Menschen, die behaupten, sie könnten es. Glaube ich nicht. Ich bin überzeugt davon, dass Gott ab und zu Wunder tut. Wir haben es schon selber als Gemeinde erlebt. Mit Viktor Schanz zum Beispiel. Vielen hier wird es ein Begriff sein. Als die Ärzte schon gesagt haben, hey, dem ist eine Zeit abgelaufen. Und die Gemeinde hat gebetet und Gott hat sich erbitten lassen. Und er hat ihn geheilt. Das war ein Wunder. Aber wir waren uns nicht sicher, ob Gott unsere Gebete erhört. Warum? Weil wir Gottes Plan mit Viktor nicht kannten. Es hätte sein können, dass es auch nicht sein Wille ist, dass Viktor gerettet wird. Und dann wäre Viktor jetzt bei ihm in der Herrlichkeit. Aber bei geistlichen Anliegen ist das anders. Gott erhört unsere geistlichen Anliegen. Das ist Fakt. 1. Johannes 5, 14 bis 15. Deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er uns bei allem hört, was wir erbitten, können wir auch sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so als hätten wir es schon erhalten. Das heißt, wenn wir um etwas bitten, das seinem Willen entspricht, bekommen wir es. Das verspricht uns Gott, das verspricht uns Jesus. Okay, das ist zu einfach, oder? Das ist, da muss doch irgendwo noch der Haken sein. Tatsächlich ist es so einfach. Was ist Gottes Wille? Mir fällt da immer zuerst Galater 5, 22, 23 ein, die Geistesfrucht. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn du Gott um eines dieser Dinge bittest, wird er es dir geben. Denn es steht in der Schrift geschrieben. Gott will, dass wir frei sind von Sünde, in der Heiligung leben. Bete darum und du wirst es bekommen. Ja, aber wir haben schon oft darum gebetet. Und viele unserer Probleme sind immer noch da. Also, wo ist hier die Krux in der Geschichte? Das Problem ist, dass wir kleingläubig sind. Dass wir kleingläubig sind und Gott wirkt in unserem Leben nach unserem Glauben. In Markus haben wir am Anfang gesehen, also am Anfang in Markus 2 ist es, wo der Gelähmte durchs Dach hinabgelassen wurde. Als Jesus ihren Glauben sah, den von den Freunden und den von dem Gelähmten, sagt er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und kurz darauf heilt er ihn, als er ihren Glauben sah. Die blutflüssige Frau, die Jesus nur berührte, sie wusste, sie glaubte daran, ich muss sie nur anfassen. Und dann bin ich geheilt. Und sie tut es und sie wird geheilt. Und Jesus stellt sie zur Rede. Meine Tochter, sagte Jesus da zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist gesund. Und während diese Geschichte passiert, ist Jesus eigentlich unterwegs zu Jairus, dem Synagogenvorsteher, dessen Tochter im Sterben liegt. Und dann kommt einer und sagt, Jairus, zu spät. Du kannst den Meister in Ruhe lassen. Deine Tochter ist schon tot. Und Jesus hört es und er sagt zu Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Das Problem sind wir. Wir glauben nicht. Jetzt kann man sagen, hey, ich habe seit Jahren ein Problem und ich bete dafür. So einfach ist es nicht. Aber die Bibel sagt es. Wer die Bibelstunde gehört hat von Sammy, der wird hier viele Parallelen sehen. Wir haben uns nicht abgesprochen. Die Bibel sagt uns, dass wenn wir glauben, dann empfangen wir auch Geistliches. Es kann dauern, bis Gott dein Gebet erhört. Er kann Seelsorge dafür benutzen. Gebetspartner. Aber er wird dein Gebet erhören. Um diese geistlichen Dinge. Wir sind keine Einzelkämpfer. Vertraue dich den Leuten an. Aber er wird uns erhören, wenn wir im Glauben bitten. Aber wenn wir bitten und zweifeln, werden wir nichts empfangen. Das lesen wir in Jakobus. Wenn jemand ist wie eine Welle im Meer und bittet und dabei zweifelt, dann sagt Gott, dann bekommst du auch nicht. Du bekommst nicht. Wenn wir bitten, dass Gott uns frei machen soll von einer Sünde oder dass wir in der Heiligung wachsen, dass die Geistesfrucht wächst, aber du zweifelst gleichzeitig daran, du glaubst nicht daran, dass Gott dich vielleicht morgen schon ein Stück besser macht als heute. Warum nicht? Reicht seine Kraft nicht? Wir zweifeln. Und dann sieht es schlecht aus, dass deine und meine Bitte erhört wird. Ja, was sollen wir jetzt also tun? Gottes geistliche Gaben liegen bereit, seine Hilfe und seine Kraft liegen bereit, aber unser Kleinglaube hält uns daran ab, dass diese Gaben an uns verschwendet und gegeben werden. Gott gibt gerne. Es ist eine miese Situation, eine Situation, aus der wir uns nicht selber befreien können. Und das Schöne ist, da beim Unglaube ist nicht die Endstation. Da ist nicht Ende. Bekenne Gott deine Zweifel, deinen Kleinglauben und bitte ihn um einen festen Glauben. Das klingt im ersten Moment wieder sehr einfach. Und das ist es tatsächlich auch. Kennt ihr die Geschichte vom Vater, dessen besessener Junge wird zu den Jüngern gebracht? Und die Jünger versuchen ihn zu heilen und sie kriegen es nicht hin. Sie schaffen es nicht. Und Jesus sagt dann an seine Jünger, hey, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange muss ich euch noch ertragen? Und der Vater kommt zu Jesus und sagt, hey, deine Jünger konnten den nicht heilen. Wenn du kannst, so erbarme dich über uns. Und gleich tadelt Jesus den Mann und sagt, wenn du glauben kannst. Und zugleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Und Jesus heilt den Jungen. Bekenne Gott deine Zweifel, deinen Kleinglauben und bitte ihn um einen großen Glauben und er wird dir geben. Jesus heilte und tat Wunder, abhängig davon, wie sehr die Menschen glaubten. Als er in seinen Heimatort kam, das lesen wir in der Bibel, er konnte dort keine Wunder tun quasi, weil die Leute nicht glaubten. Er konnte nicht, weil er nicht wollte, aber weil die Leute nicht glaubten, sie glaubten nicht an ihn. Und bei der Geschichte mit dem Hauptmann, der kommt und sagt, Jesus, heil meinen kranken Knecht, da sagt Jesus zu dem Hauptmann, ich will kommen und ihn heilen. Und er sagt, Jesus, das ist doch gar nicht nötig. Warum willst du denn kommen? Sprich doch nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Und Jesus wundert sich, das finde ich auch sehr interessant, er wundert sich und sagt, hey, so einen großen Glauben habe ich in Israel noch nicht gesehen. Und was sagt er? Geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Jeder bekommt nach seinem Glauben und wir dürfen bitten, dass wir einen größeren Glauben bekommen. Jeder bekommt nach seinem Glauben. Und wisst ihr, was interessant ist? In unserem Text, wir lesen nichts davon. Nichts. Beim Gadarener lesen wir nichts von Glaube. Der Gadarener dachte eigentlich überhaupt nicht nach, wenn ich den Text lese. Was waren seine Aufgaben? Schreien und sich schlagen. Und wenn jemand anders vorbeikam, dann den schlagen. Da lesen wir nichts von Glaube. Und wir gehen weiter. Die Hirten fliehen panisch und erzählen in der Stadt und in den Dörfern, was passiert ist. Und die Leute kommen heraus, um zu sehen, stimmt es? Stimmt es, was sie da erzählen? Nun ja, warum kommen sie heraus? Aus zwei Gründen. Erstmal finanzieller Verlust. Da sind 2000 Schweine draufgegangen. Heute würden wir uns über die Wasserwerte beschweren, aber das war finanzieller Verlust. Da ist jede Menge Kohle gerade den Bach runtergegangen. Vollkatastrophe. Und Neugier, Sensationsgeilheit, sowas passiert hier normalerweise nicht. Und sie kommen raus und was sehen sie? Der Besessene sitzt bekleidet und vernünftig bei Jesus und es macht ihnen Angst. Warum macht ihnen das Angst? Weil der Typ ein Monster war. Man hat ihn gefesselt mit Ketten. Er steht drin, er war nicht zu bändigen. Die Straße wurde gemieden und jetzt sitzt er einfach da. Völlig normal, bekleidet, frei. Und die Leute kommen da, sehen ihn. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich in der Situation gewesen wäre, also rausgekommen wäre und da hingegangen wäre, ich hätte mir einen Fluchtweg freigelassen. Hey, was passiert, wenn er wieder ausrastet? Es ist toll, wenn viele Menschen da sind. Du wirst schon schneller rennen als irgendein anderer. Ja? Aber ich hätte Angst, auch wenn er da sitzt. Ich hätte Angst. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, der so ein ziemlicher, der hat mich geschockt in der Geschichte. Die Leute sehen das alles und bitten ihn zu gehen. Warum bitten sie ihn zu gehen? Einerseits verständlich, unser Geld ist futsch. Andererseits haben die Leute Angst. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber sie können einfach nichts mit Jesus anfangen. Ja gut, also der Besessene, den sind wir jetzt losgeworden. Aber diese Macht, die Jesus hat, die macht uns Angst. Damit können wir nichts anfangen. Und sie bitten ihn zu gehen. Ich finde es so interessant, dass keiner die Frage stellt. Niemand. Hey, wer bist du? Wer bist du, dass dir die Dämonen gehorchen? Wer bist du, dass du den Typ einfach so geheilt hast? Woher hast du deine Macht? Nein, sie verstehen es einfach nicht. Sie wollen es auch gar nicht verstehen. Sie bitten Jesus zu gehen. Sie bitten Gott zu gehen. Und er geht. Jesus diskutiert gar nicht mit denen. Überhaupt hat man das Gefühl, dass die ganze Sache relativ flott passiert ist. Er kommt an und der Besessene rennt ihm schon entgegen. Die Dämonen fahren die Schweine, die in den See. Und dann ist die einzige Zeit, die bleibt, dass die Hirten die Leute zusammentrommeln. Aber man liest es hier so, wie dass Jesus sich quasi kaum von seinem Boot entfernt hätte. Und als Jesus in dieses Boot steigt, wird dann doch eine Bitte an ihn gerichtet, eine Frage. Aber nicht von den Menschen, sondern von dem Mann, den er befreit hat. Wir lesen nicht wörtlich, was er sagt, aber er bittet Jesus, dass er doch mit ihm gehen darf. Und es ist krass und es hat mich tief berührt. Jesus, bitte lass mich dir nachfolgen. Ich bin bereit, alles aufzugeben. Ich will bei dir sein. Und jetzt kann man sich denken, ja, Moment mal, das hier war nicht gerade der reiche Jüngling. Der hat die letzten Jahre, oder wir wissen nicht genau wie lange, in Grabhöhlen verbracht und sich selber geschlafen. Aber wir lesen aus dem Text später, er hatte mindestens ein Haus und er hatte Angehörige. Er hatte etwas, dazu noch seine Kultur. Er war Heide. Wenn er mit Jesus gegangen wäre, dann hätte er sein Leben quasi neu starten müssen. Neue Kultur, neue Leute, vielleicht hätte er sich beschneiden lassen müssen. Das war nicht einfach. Aber er will bei Jesus sein und ihm nachfolgen. Und ich wünschte mir, ich wäre wie dieser Mann. So eine reine Herzenseinstellung, so eine Hingabe von jetzt auf gleich. Aber Jesus sagt, nein. Nein. Immer wieder hat Jesus aufgefordert, komm und folge mir nach. Und die Leute hatten immer wieder Ausreden. Nein, ich muss doch meine Eltern beerdigen. Nein, ich muss doch dies oder jenes oder später. Und wie, du hast kein Haus, wo du wohnst, dann eher nicht so. Die Leute wollten ihr Leben nicht aufgeben. Und hier ist einer, der nachfolgen will, der bereit ist, alles aufzugeben. Und Jesus sagt diesmal zu ihm, nein. Warum? Weil er schon bereit ist für einen anderen Auftrag. Weil er schon bereit ist. Und es ist so heftig, die Jünger waren alle dabei. Die haben insgesamt 3, 3,5 Jahre wurden sie von Jesus ausgebildet und dann ausgesandt. Und dieser Mann an einem Tag. Jesus befreit ihn, sieht seine Hingabe und sagt, geh hin und verkündige in deinem Haus und deinen Leuten. Was soll er verkündigen? Aus der Schlachter, welch große Dinge Gott an ihm getan hat und wie Gott sich über ihn erbarmt hat. Und als ich über diesen Vers gestoßen bin, bin ich ein bisschen stutzig geworden. Weil welche große Dinge Gott an ihm getan hat, das kann jeder sehen. Er hat haufenweise Dämonen aus ihm ausgetrieben. Die großen Dinge, die habe ich gesehen. Aber was ist eigentlich mit dem Erbarmen? Wir müssen uns die Frage stellen, warum ist Jesus über diesen See gefahren? Warum? Tausende und abertausende Menschen hörten Jesus auf der anderen Seite des Sees zu. Wo er hinkam, wurde er umringt. Da kommt Jesus in die Welt. Gott wird Mensch mit der Mission, diese Welt zu retten, sein Volk, die Juden zu retten. Die Welt mit sich selbst zu versöhnen, weil die Welt es nicht hinbekommt. Propheten bezeugen ihn, er wird durch mächtige Engel angekündigt. Johannes geht voraus und die Juden hören und sie kriegen mit. Er lehrt seine Jünger und das Volk Tag für Tag. Die Juden bis zur Erschöpfung. Mit dem Wissen, ich werde einen grausamen Tod sterben für diese Menschen, von denen die meisten mir nicht nachfolgen werden. Und was macht der Sohn Gottes? Er nimmt sich Zeit und fährt über diesen See. Auf die andere Seite für einen einzigen. Einer, von dem wir nicht lesen, ob er Glauben hatte. Einem, der völlig gefangen war. Wenn es einen Menschen auf dieser Erde gibt, der nicht zu Jesus hätte kommen können, dann der. Der war beherrscht. Der war gefangen. Er war alles andere als frei. Ein den Jesus dann völlig befreit hat und einen, der ihm dann völlig nachgefolgt ist. Und ich habe gedacht, wenn wir das rein menschlich betrachten, so rational, dann könnten wir sagen, was für eine Zeitverschwendung. Du hattest doch nur 3 Jahre zu wirken, du hast doch jeden Tag quasi gemacht und getan. Warum gehst du zu dem einen? Warum gehst du nicht zu den Tausenden? Das hat sich nicht gelohnt. Und als Kind Gottes muss man sagen, was für eine Liebe. Du hast dir echt Zeit genommen für einen einzigen. Einen, der nicht deinem Volk eingehörte. Einen, von dem wir nicht lesen, dass er glaubte. Einen, der nicht zu dir kommen konnte. Und du gehst zu dem einen hin und heilst ihn. Wo gibt es noch so eine Liebe? Wo haben wir jemals so viel Erbarmen gesehen? Und der Mann glaubt Jesus und er tut, was Jesus sagt. Und wir lesen, dass er nicht nur in sein Haus ging, sondern ins 10-Städte-Gebiet, in die umliegenden Städte. Und er verkündigt von den großen Taten Jesus, die er an ihm getan hat. Und die Leute verwundern sich. Und als ich über dieses Erbarmen nachgedacht habe in der Vorbereitung für die Jungschar, dann wurde ich tatsächlich unsicher, wer eigentlich größeres Erbarmen bekommen hat, der Gadarener oder ich. Jesus fragt den Gadarener gar nicht, ob er ihm nachfolgen will. Wenn er auf den Text achtet, dann fragt der Gadarener Jesus. Und jetzt könnte man sagen, wenn du übertreibst, wenn sowas in meinem Leben, also in eurem Leben passiert wäre, würden wir auf jeden Fall nachfolgen. Wenn wir irgendwelche erbärmlichen Menschen in irgendwelchen Grabhöhlen wären und da käme einer, der uns befreit hätte, dann würden wir ihm nachfolgen, von ganzem Herzen, genauso wie der Typ. Und wisst ihr, was interessant ist, oder die Frage möchte ich stellen, was ist eigentlich mit dem anderen Gadarener? In Matthäus 8 lesen wir nämlich, dass es 2 waren, die Jesus befreit hat. Genau an diesem Ereignis. Es waren 2. Das könnt ihr gerne nachprüfen, ich habe es gemacht. Und der eine wird in Markus nicht mal erwähnt. Warum? Weil er Jesus nicht nachgefolgt ist. 2. Und nur einer folgt Jesus nach. Das hat mich erinnert an die 10, die weggehen, um sich den Priestern zu zeigen. Und nur einer kommt zurück. Man könnte sogar sagen, gute Quote. Nein, wenn das in unserem Leben passiert wäre, wir wissen nicht, ob wir nachgefolgt wären. Wer hat größeres Erbarmen bekommen? Der Gadarener oder ich? Oder du? Wie oft hat Jesus mich gefragt, komm und folge mir nach? Wieso durfte ich in eine christliche Familie hineingeboren werden? Wieso durfte ich von klein auf in die Gemeinde gehen? Was für ein Privileg. Wie viele haben für mich gebetet, als ich nichts von Gott wissen wollte? Von meinen Großeltern, über meine Jungschulleiter, über die ganze Gemeinde. Wie lange ist Gott mir nachgelaufen und wie oft habe ich Nein gesagt? Er kam zu mir. Und zwar nicht nur einmal, sondern dutzende Male. Ich stelle mir vor, ich wäre ein Jünger und ich wäre gerade bei der Arbeit, so wie er seine Jünger berufen hat. Und Jesus kommt und sagt, folge mir nach. Wäre ich gegangen? Wärst du gegangen? Ich stelle mir vor, dass Jesus sagt, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut und die größte Menge zieht ab und die sagen, strange, hörst du strange an? Wäre ich bei Jesus geblieben? Wir laufen gern mit der Masse, wir laufen schnell mit der Masse. Was, der geht auch mit? Der ist doch voll das geistliche Vorbild, wenn der geht, dann gehe ich auch. Ich stelle mir vor, Jesus sagt, geh und verkauf alles, was du hast, gib's den Armen und dann folg mir nach. Würde ich verkaufen? Hätte ich verkauft? Warum hat er so großes Erbarmen mit mir und mit dir gehabt, denn viele von euch sind Kinder Gottes? Warum ist er uns so lange nachgelaufen? Warum durften wir seine Kinder werden? Weil er uns liebt. Weil er dich und mich liebt, wenn du sein Kind bist. Und wir sehen gewaltiges Erbarmen. Und ich möchte dich ermutigen, schau mal auf dein Leben. Wie lange ist Gott dir nachgelaufen? Wo lesen wir im Neuen Testament, dass er hingegangen ist und gefragt hat und gefragt hat und gefragt hat? Ich wurde oft gefragt. Und es macht mich froh, zu wissen, dass ich einen Gott habe, der mich liebt und der mir großes Erbarmen geschenkt hat. Er hat uns so großes Erbarmen gegeben, Leute. Da können wir uns doch auch sicher sein, dass wenn wir im Glauben bitten, er uns auch alles Weitere geben wird. Die Geistesfrucht, Befreiung von Sünden. Wenn du Gottes Kind bist, dann will ich dich ermutigen. Das macht einen froh. Denk darüber nach. Wie viel Erbarmen habe ich bekommen? Und wenn du nicht Gottes Kind bist, dann klopft Gott heute wieder an deine Tür. Und es liegt an dir, dich zu entscheiden, wie der zweite Gadarener. Willst du oder willst du nicht? Ich möchte schließen mit einem Gebet. Ihr dürft stille sein. Ah, oder macht ihr Gebetsgemeinschaften? Dann machen wir eine Gebetsgemeinschaft und ich schließe dann ab. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich über den Gadarener erbarmt hast. Ich danke dir, dass du für einen einzigen über den See gefahren bist und dir Zeit genommen hast, um jemanden zu heilen, der nicht zu dir kommen konnte. Und genau so hast du auch uns geheilt und befreit. Du hast großes Erbarmen mit mir gehabt und mit jedem, der dein Kind ist. Du bist uns nachgelaufen wie ein Hirte seinen Schafen und ich will dich dafür preisen, dich loben und dir Dank bringen. Es ist, wie schon gesagt wurde, wir können dir gar nichts geben, aber du wolltest uns, weil du uns geliebt hast. Und diese Liebe, die ist unfassbar groß. Und vergib uns unsere Zweifel und unseren Kleinglauben. Und ich bitte dich für mich und auch für meine Geschwister, gib uns einen großen Glauben. Und lass uns dann in dem Glauben, den du uns geschenkt hast, um Heiligung bitten und um Reinigung bitten. Ich danke dir, dass du es tun wirst, denn du hast es in deinem Wort gesagt. Und dein Wort ist heilig und du bist heilig. Ich danke dir, dass wir uns hier treffen dürfen als Erlöste. Ich danke dir, dass wir dich anbeten dürfen, dir Lob und Preis bringen dürfen. Du hast es verdient. Dir gebührt alles Lob und alle Anbetung. Danke dir, mein Vater. Amen.